Deutschlandfunk, Information und Musik.
Kommende Woche ist es soweit. Zwei Schwergewichte der EU-Politik räumen ihre Posten. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EZB-Chef Mario Draghi. Ihre jeweiligen Amtszeiten waren für die EU nicht gerade ereignisarm. Juncker musste in seinen 5 Jahren unter anderem den Aufstieg von Populismus und Nationalismus in weiten Teilen der EU mit ansehen. Das Ganze bekanntermaßen gipfelnd im geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU. Und Draghi war mit der schwersten Finanzkrise, die die Währungsunion bislang erlebt hat, konfrontiert. Und er hat sie mit einer Niedrigzinspolitik und der Ankündigung, notfalls Staatsanleihen zu kaufen, beantwortet. Keine dieser Entwicklungen ist abgeschlossen, wenn die beiden in der kommenden Woche adieu sagen, wenn Ursula von der Leyen Juncker bzw. wenn Christine Lagarde Mario Draghi nachfolgen wird. Was können wir von beiden erwarten? Welche Zukunft hat die EU mit ihnen oder durch sie? Darüber will ich sprechen mit dem Politikwissenschaftler und EU-Experten Markus Jachtenfuchs, Professor für European and Global Governance an der privaten Berliner Hertie School. Herr Jachtenfuchs, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Beginnen wir mal mit Ursula von der Leyen. Was erwarten Sie von der neuen EU-Kommission und ihrer neuen Präsidentin, wenn Sie denn mal im Amt sind, sozusagen auf einer Skala zwischen Bruch und Kontinuität?
Auf einer Skala zwischen Bruch und Kontinuität würde ich relativ viel Kontinuität erwarten. Frau von der Leyen hat ihr Arbeitsprogramm vorgelegt. Da sind natürlich viele neue Stichworte drin. Der European Green Deal gehört dazu, an economy that works for the people. Und die Betonung der digitalen Zukunft, da setzt sie Akzente, aber ich glaube, sie hat sich jetzt nicht vorgenommen, fundamental Neues zu machen. Hm. Insofern eher Kontinuität.
Was sind denn so die größten Herausforderungen, denen sie sich stellen wird in den nächsten 5 Jahren?
Ich glaube, die größte Herausforderung, der sie sich wird stellen müssen, ist systematisch ihre Kommission zusammenzuhalten und eine Mehrheit im Europäischen Parlament für ihre Vorschläge zu finden. Denn die fundamentale Veränderung, die ja stattgefunden hat in der letzten Europawahl, ist, dass wir nicht mehr die alte große zentristische Koalition hatten von Sozialdemokraten, Liberalen und Christdemokraten, die die Kommissionspolitik gestützt hat, sondern dass die Kommissionspräsidentin sich auf eine deutlich größere Koalition stützen muss, die natürlich nicht so einfach zusammenzuhalten ist. Und das haben wir auch schon bei der Ernennung der Kommissare gespürt und ich glaube, das wird einfach weitergehen.
Und bei welchen Themen erwarten Sie da die Konflikte vor allem, wenn es jetzt eben darum geht, Mehrheiten zu finden im Parlament?
Wenn es darum geht, Mehrheiten zu finden im Parlament, ist der eine Konflikt sicherlich die Frage der Rechtsstaatlichkeit, die Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn. Das hat sich schon angekündigt, das ist schon unter Juncker so gewesen, das wird sicherlich weiterzugehen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch beim European Green Deal Schwierigkeiten bekommen, wenn es dann mal etwas konkreter wird, wofür investiert werden soll, was geregelt werden soll. Ich glaube auch, wir werden bei der European Economy that works for the people Konflikte bekommen, weil sie ja letztlich da stärker sozialdemokratische Position oder soziale marktwirtschaftliche Position mit stärker liberalen Positionen zusammenbringen muss.
Der Einfluss von EU-Institutionen gegenüber jetzt dem EU-Rat, also dem mächtigen Gremium der Staats- und Regierungschefs, hängt ja auch immer von den Personen an der Spitze ab. Was glauben Sie, wie sehr wird von der Leyen, ich sage jetzt mal, den Einfluss der EU-Kommission gegenüber den anderen Institutionen, es gibt ja auch noch das Parlament, haben Sie ja auch gerade gesagt, wie sehr wird Ursula von der Leyen es gelingen, den Einfluss der Kommission gegenüber den anderen Institutionen zu stärken? Will sie das überhaupt? Kann sie das?
Ich weiß nicht, ob sie den Einfluss der Kommission unbedingt stärken will, aber erhalten sollte ihn dann natürlich unbedingt. Ich glaube, sie hat viel gutes Zeugs dafür. Sie ist ja eine sehr internationale europäische Person. Sie spricht mehrere Sprachen. Sie ist, glaube ich, auch von ihrer politischen Orientierung relativ zentristisch und dadurch anschlussfähig für viele. Sie hat einen etwas holprigen Start, den wir alle ja mitbekommen haben, aber ich glaube, das muss man weiter beobachten, wie sich das entwickelt, denn das waren ja auch außerordentlich schwierige Bedingungen. Also ich denke, sie hat das Zeug dazu, eine gute Kommissionspräsidentin zu werden, die die Kommission weiterhin zu einer wichtigen Institution macht. Wir sollten uns aber, glaube ich, keine Illusion darüber machen, dass der Europäische Rat, die Versammlung der Staats- und Regierungschefs, jetzt nicht einfach kampflos das Feld räumen wird, sondern das wird bestenfalls ein Gestalten auf Augenhöhe sein.
Und das Parlament, also das hat ja nun gerade, was die Besetzung jetzt der Kommission angeht, ja auch ein bisschen Muskeln bewiesen.
Das Parlament hat Muskeln bewiesen, das Parlament wird auch weiter Muskeln zeigen wollen, um klarzumachen, dass seine eigenen politischen Prioritäten auch durchkommen. Aber andererseits muss das Europäische Parlament natürlich auch aufpassen, dass es sich nicht selbst versenkt, in dem Sinne, dass es sämtliche Vorschläge der Kommission ablehnt, nur um zu zeigen, dass es stark ist. Also ich glaube, es wird sich da auch etwas mäßigen im Laufe der Zeit.
Sprechen wir noch über die Finanzpolitik. Mario Draghi ist seit rund 8 Jahren im Amt und er gilt als jemand, der die Finanzkrise und entsprechend die Märkte beruhigt hat, der aber gleichzeitig, ich sage jetzt mal, die Kompetenzen dessen, was Geldpolitik darf, bis an die Schmerzgrenze ausgeweitet hat. Mal abgesehen davon, dass er auch persönlich als nicht so ganz einfach gilt. Was erwarten Sie nach diesen 8 Jahren Mario Draghi von seiner Nachfolgerin oder wie viel Spielraum hat Christine Lagarde eigentlich?
Ich würde auch da relativ viel Kontinuität erwarten, denn Mario Draghi war ja nicht völlig vereinzelt im Rat der Europäischen Zentralbank, sondern er hatte ja auch etliche Unterstützer in der EZB. Die sind nicht weg, das wird sich nicht fundamental ändern. Wahrscheinlich wird oder vielleicht wird Frau Lagarde, da sie ja eher Politikerin als Zentralbankerin ist, die Chance nutzen können, mehr mit den Regierungen, mit verschiedenen Regierungen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, da wäre natürlich vor allem die deutsche Bundesregierung oder auch die Deutsche Bundesbank ein wichtiger Partner. Also ich könnte mir vorstellen, dass Frau Lagarde die Chance nutzt zum politischen Ausgleich und Wellen, die in der Vergangenheit sehr hochgeschlagen sind, doch etwas zu bewegen. Ich glaube nicht, dass wir mit radikalen Politikänderungen rechnen können. Das hat Frau Lagarde schon vorher klar gemacht und ich glaube auch nicht, dass sie die Optionen dazu hat.
Also wird sie diplomatischer das verkaufen, was ihr Vorgänger auch schon verkauft hat, nur etwas weniger
wahrscheinlich diplomatischer das verkaufen und sich wahrscheinlich auch mehr darum bemühen, politische Unterstützung für die Europäische Zentralbank zu gewinnen, ohne ihre politische Unabhängigkeit aufzugeben.
Lassen Sie uns doch kurz über den Nationalismus, / den Populismus in der EU sprechen. Ich habe den Brexit kurz angesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass die EU eigentlich inzwischen eine Antwort gefunden hat auf EU-Skepsis, die ja eben zu so etwas wie dem Brexit geführt hat in einem Land der EU?
Ob die EU die Antwort gefunden hat, weiß ich nicht. Ich glaube, der Brexit ist ja so ein bisschen eine Antwort, ne? Denn ich denke, jeder, der den Brexit sich anschaut, der kann natürlich nur sagen, naja, die EU hat viele Nachteile, aber ohne die EU ist es noch viel schlimmer. Also man merkt ja doch sehr deutlich, dass sich die Stimmen zum EU, die EU-Austritte gefordert haben, stark beruhigt haben, wenn sie zuschauen, was beim Brexit passiert. Ich glaube auch, dass die Mobilisierung, die damit einhergegangen ist, auch dazu geführt hat, dass sich die proeuropäischen Leute wieder mal etwas eher aus der Deckung trauen sozusagen und nochmal betonen, welche Vorteile die EU eigentlich für sich hat. Also ich glaube nicht, dass der Nationalismus und der Populismus überwunden sind. Ich glaube, der wird längerfristig mit uns bleiben, einfach weil die EU immer wichtiger werden wird und es wird immer Leute geben, die sie grundsätzlich ablehnen. Aber ich glaube, diese Krisenphase, die wir vor einigen Jahren hatten und diese Hochzeit, die ist, glaube ich, vorbei. Ich glaube, vieles am Populismus und am Euroskeptizismus hat sich doch sehr entzaubert, wenn man den Blick nach Großbritannien wendet.
Kann man sogar so weit gehen zu sagen, dass die EU-Befürworter den Briten gar danken könnten, dass sie ihnen das abschreckende Beispiel geliefert haben?
Das könnte man sagen, da tun einem die Briten leid, aber ich glaube in der Tat, das hat vieles an der Debatte beruhigt, weil es sich eben gezeigt hat, was passiert, wenn man tatsächlich viele populistische und euroskeptische Rezepte mal in die Praxis umsetzt. Man lähmt ein ganzes Land über Jahre lang und es wird ja noch weitergehen. Wenn Boris Johnson behauptet, er erledigt jetzt den Brexit, da ist das natürlich schlicht und ergreifend falsch, sondern Großbritannien wird noch jahrelang weiter mit diesem Brexit zu kämpfen haben. Also das wird, glaube ich, schon vieles an abschreckender Wirkung erzeugen.
Sagt Markus Jachtenfuchs. Er ist Professor für European and Global Governance an der Berliner Hertie School. Herr Jachtenfuchs, Dankeschön für das Gespräch.
Bitteschön, auf Wiederhören.